ist
Sinklusion, der Schubmann-Podcast für Familien
mit Kindern
mit Behinderung.
Und wie immer mit Andrea und mit mir, der Cora. Und heute haben wir Jörg Espein neben uns sitzen, der jahrzehntelange Erfahrung mit rechtlicher Betreuung hat und deshalb der perfekte Ansprechpartner für die heutige Episode ist. Jörg, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank.
Wir widmen uns im Schuchmann-Podcast ja immer einer ganz konkreten Frage und die lautet dieses Mal: Was müssen Familien mit Kindern mit Behinderung über rechtliche Betreuung wissen? Rechtliche Betreuung, das müssen wir zu Beginn vielleicht einmal ganz kurz erklären. Ich habe eine Definition rausgesucht. Dient der Unterstützung und dem Schutz erwachsener Menschen, die wegen einer psychischen Krankheit oder einer geistigen Einschränkung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht oder nicht mehr eigenständig regeln können. Ich hoffe, das war erstmal soweit richtig, Jörg.
Das ist komplett richtig.
Ja. Habe ich wieder gut gegoogelt. Mhm. Und warum würdest du denn sagen, ist als Familie mit Kindern mit Behinderung besonders wichtig, sich diesem Thema rechtliche Betreuung frühzeitig zu nähern?
Das ist ja so, dass in Deutschland mit dem 18. Lebensjahr die volle Geschäftsfähigkeit eintritt.
Ja.
Das betrifft auch Kinder, Jugendliche oder dann Erwachsene mit Beeinträchtigung, mit Behinderung.
Mhm.
Das heißt, sie können über alles in ihrem Leben selber entscheiden. Ob sie das können oder nicht, ist eben dann die Frage. Und wenn sie es nicht können, sollten Eltern sich Gedanken eben über das Thema rechtliche Betreuung machen.
Mhm. Wer legt denn fest, ob ein Kind das kann oder nicht kann nach dem 18. Geburtstag?
Erstmal müssen natürlich die Eltern den Eindruck haben, kann mein Kind Entscheidungen treffen für das eigene Leben? Und dann ist es ein langer Prozess, wenn man das anstoßen möchte mit der rechtlichen Betreuung. Dann sind die Amtsgerichte involviert, es ist ein Arzt involviert, der feststellen muss, ob die Einschränkungen tatsächlich so groß sind. Und dann ist es dann letztendlich die Entscheidung des Gerichtes, ob eine rechtliche Betreuung eingerichtet wird oder nicht und in welchen Bereichen, in welchem Umfang sie eingerichtet wird. Also zunächst mal geht die Frage an die Eltern, haben die den Eindruck, das Kind kann mit 18 Entscheidung treffen, zum Beispiel, ob es auszieht, wohin es zieht, welche Ausbildung es macht, welchen Beruf es ausübt und so weiter.
Okay. Und wenn dann entschieden wird, dass ein rechtlicher Betreuer, eine rechtliche Betreuerin eingesetzt wird, wer könnte das denn dann übernehmen?
Das ist zunächst einmal ein Ehrenamt. Das heißt, das Amt kann jeder übernehmen. Bei Eltern ist es natürlich so, dass in erster Linie die Eltern gefragt werden, ob sie es übernehmen möchten oder ob es aus der Familie jemanden gibt, zum Beispiel ein älteres, schon erwachsenes Geschwisterkind.
Mhm.
Grundsätzlich kann es aber jeder übernehmen. Es gibt ehrenamtliche, nicht familiäre Betreuerinnen und Betreuer. Es gibt aber auch Betreuerinnen und Betreuer, die das von Berufswegen machen, zum Beispiel Rechtsanwälte, Pädagogen, Steuerberater. Rechtlicher Betreuer kann jeder werden. Es ist kein Ausbildungsberuf.
Okay.
Mhm. Sprecht ihr eigentlich eine Empfehlung aus? Wenn dieses Alter erreicht ist und die Eltern sagen, nee, das klappt nicht, es braucht eine Betreuung, ob die Eltern die Betreuung übernehmen oder fremde Personen?
Also wenn Eltern dieses Thema ansprechen und damit zum Beispiel in die in jeder Kommune vorhandenen Betreuungsstellen, Betreuungsbehörden gehen, dann wird natürlich eine Empfehlung ausgesprochen und es gibt die Empfehlung in beide Richtungen. Manchmal ist es gut, dass Eltern ihr erwachsenes Kind dann rechtlich betreuen. Manchmal ist es aber auch, ich sag mal, der Entwicklung von Eltern und von dann erwachsenen Kindern etwas hinderlich, wenn die Verbindung so eng bleibt. Weil eigentlich ist ein Kind mit 18, mit 20, mit 22 eigentlich auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Und da muss man sich dann fragen, macht es Sinn, dass wir als Eltern die rechtliche Vertretung übernehmen?
Das mit dem Loslassen ist ja generell so eine Sache, egal ob ein Kind eine Behinderung hat oder keine Behinderung hat. Ich glaube, das fällt allen Eltern schwer. Wenn jetzt aber Eltern so in der Entscheidungsphase sind, zusammen mit dem Kind natürlich auch, machen wir die rechtliche Betreuung oder geben wir sie an jemanden anders, dann sind vielleicht auch so ein paar Ängste und Vorurteile eben da, dass der rechtliche Betreuer dann etwas entscheidet oder nicht zugunsten des Kindes entscheidet und dass das Kind dann plötzlich irgendwo anders hinziehen muss und dass das Geld dann nachher irgendwie angeknapst wird. Kannst du dem so ein bisschen da was entgegensetzen?
Ja, also zunächst wird ja das Gericht, wenn es eine rechtliche Betreuung einrichtet, sagen, in welchen Bereichen. Das heißt, wenn eine rechtliche Betreuung eingerichtet wird, ist es ja nicht unbedingt über das gesamte Leben, sag ich mal. Es gibt verschiedene Bereiche. Das können die finanziellen Bereiche sein, das können Gesundheitsbereiche sein, das kann die Aufenthaltsbestimmung sein, also wo wohnt das Kind dann. Und die rechtliche Betreuung soll erstmal unterstützend wirken, nicht sofort vertretend. Das ist ganz wichtig. Das heißt, die Entscheidung muss immer mit der zu betreuenden Person getroffen werden. Diese betreuende, zu betreuende Person bleibt auch mit rechtlicher Betreuung voll geschäftsfähig. Mhm. Das heißt, ihr Wunsch und Wille steht im Vordergrund. Nur wenn eine Entscheidung nicht zu treffen ist von der zu betreuenden Person, dann kann der rechtliche Betreuer oder die rechtliche Betreuerin die Vertretung übernehmen und Entscheidungen treffen, aber niemals gegen den Willen und Wunsch der zu betreuenden Person. Das ist ganz wichtig zu wissen.
Das hat jetzt gerade so ein bisschen Klick gemacht. Es heißt ja wirklich Betreuer, Cora, ne? Und nicht Bestimmer.
Ja.
Und ich glaube, ich habe das in meinem Kopf wirklich so ein bisschen gleichgesetzt, dass wenn jemand einen Betreuer hat, der halt über ganz, ganz viele Bereiche bestimmt und da hast du ja als Familie auch Angst.
Ja, ja.
Wenn dann jemand da zusätzlich kommt, dann finanzielle Entscheidungen oder Wohnortentscheidungen so nah mit beeinflusst, da kann man eine Skepsis schon verstehen. Ne? Da muss man gut aufpassen, wem man sich da ins Haus holt.
Das ist ja auch immer, wenn so gerichtlich irgendwas passiert, so das hat ja immer so eine gewisse Macht, ne? So eine gewisse Autorität.
Aber das ist ja, also erstmal lässt es sich nicht einfach so einrichten, diese rechtliche Betreuung, sondern es sind verschiedene Schritte notwendig. Der Prozess dauert in der Regel auch 3-4 Monate. Es wird also sehr gründlich geprüft, ob die rechtliche Betreuung erforderlich ist. Und dann ist es so, egal wer die rechtliche Betreuung übernimmt, muss immer gegenüber dem Amtsgericht Rechenschaft ablegen. Das heißt, es erfolgt mindestens einmal im Jahr ein sogenannter Jahresbericht. Mhm. Und wenn gravierende Entscheidungen getroffen werden sollen, zum Beispiel, wo die zu betreuende Person wohnt, mal angenommen, das Kind möchte aus dem Elternhaus raus, geht in eine betreute Wohngruppe, dann ist das nichts, was die rechtlichen Betreuer einfach machen können, sondern das Gericht muss vorher um Erlaubnis gefragt werden. Das heißt, man muss bestimmte Dinge offen machen und die rechtlichen Betreuer werden immer kontrolliert vom Amtsgericht.
Auch wenn es die Eltern sind?
Auch wenn es die Eltern sind, auch wenn es ein ehrenamtlicher Betreuer ist, wenn es ein nicht familienangehöriger Betreuer ist, auch und gerade die Berufsbetreuer natürlich.
Mhm. Ja, das ist ja auch nochmal ein interessanter Aspekt, ne? Dann bist du Betreuer für dein Kind geworden und plötzlich musst du Rechenschaft beim Gericht ablegen.
Ja, man muss das trennen. Deswegen ist ja auch oft die Frage, sollten die Eltern dieses Amt übernehmen? Mhm. Also sie sind einerseits Eltern und auf der anderen Seite könnten sie Entscheidungen für oder auch gegen den Willen des Kindes treffen. Das ist die Frage, ob sie diesen Zwiespalt wollen und ob sie es machen wollen. Es gibt viele Situationen, wo Eltern sagen, ich möchte weiterhin über zum Beispiel den Aufenthalt und über die Gesundheitsangelegenheiten bestimmen, weil das haben wir jetzt seit 18 Jahren begleitet. Ja. Aber die finanziellen Angelegenheiten, wie finanziere ich die Wohngruppe, wo beantrage ich Hilfen, das möchten wir nicht machen, weil das möchten wir gerne einem professionellen rechtlichen Betreuer übergeben, weil er da viel mehr Ahnung hat. Und wir dann aus dem Dilemma raus sind, dass wir unserem Kind sagen müssen, du kannst jetzt leider nicht dir den neuen Gameboy kaufen oder einen neuen Computer, weil das Geld einfach nicht da ist. Mhm. Dann musst du dich mit deinem anderen rechtlichen Betreuer auseinandersetzen und der muss dann möglicherweise die unangenehmen Entscheidungen treffen. Also man kann eine rechtliche Betreuung auch splitten.
Okay, also eine Chance für die Eltern-Kind-Beziehung.
Ja, unbedingt.
Okay. Du hast eben von professionellen Betreuern eben auch gesprochen. Die Ehrenamtlichen, gehe ich ja mal davon aus, werden nicht bezahlt, weil es erstmal ein Ehrenamt ist. Dann gibt es ja eben die professionellen Betreuer, die das beruflich machen. Wer bezahlt die denn dann?
Also die Ehrenamtlichen werden tatsächlich nicht bezahlt. Es gibt eine Aufwandspauschale, die man einmal im Jahr bekommt, die Unkosten decken soll, wofür auch immer die dann entstehen. Die Bezahlung ist so, dass wenn die zu betreuende Person vermögend ist, dann muss sie diesen rechtlichen Betreuer, ob sie ihn will oder nicht, das muss man dazu sagen, selber bezahlen. Ist sie nicht vermögend und da gibt es Grenzen von 10.000 Euro. Wenn sie nicht vermögend ist, diese Person, dann übernimmt das tatsächlich die Staatskasse.
Und an wen wende ich mich, wenn es jetzt soweit ist und man sagt, okay, rechtliche Betreuung muss sein. Wie gehe ich da dann vor als Eltern?
Also ich würde empfehlen, dass diese Betreuungsstellen, Betreuungsbehörden, oftmals in den Sozialämtern oder bei den Gesundheitsämtern der Kommunen, würde ich dorthin gehen und ein erstes Gespräch führen. Dort bekommt man dann genau gesagt, wie der Weg ist. Das heißt, man stellt einen Antrag oder gibt eine Anregung ans Amtsgericht. Das Amtsgericht meldet sich. Wichtig zu wissen ist, da die zu betreuende Person 18 Jahre alt ist, schreibt das Gericht immer die zu betreuende Person an, nicht die Eltern, die den Antrag zum Beispiel gestellt haben. Das heißt, es kommt ein Schreiben vom Gericht, dann wird ein medizinisches Gutachten oder ein Test verlangt, dann wird die Betreuungsbehörde um einen sogenannten Sozialbericht gebeten. Also es wird medizinisch und von sozialer Sicht abgeklärt, ob eine rechtliche Betreuung erforderlich ist. Beide geben eine Empfehlung ab und das Gericht entscheidet letztendlich in einer Schlussanhörung. Das heißt, die zu betreuende Person wird eingeladen zu einem persönlichen Gespräch bei Gericht. Und danach entscheidet der Richter oder die Richterin dann, ob die rechtliche Betreuung und wenn ja, in welchen Bereichen eingerichtet wird. Und auch für wie lange. Maximale Betreuungszeit sind 7 Jahre. Danach muss die Betreuung sowieso grundsätzlich nochmal überprüft werden. Es ist also nichts etwas, was ein Leben lang dann eingerichtet wird, sondern für maximal 7 Jahre.
Wenn ich jetzt sage, ich möchte das früher regeln. Also du hast ja eben gesagt, es wird dann die zu betreuende Person angeschrieben, wenn sie eben 18 ist, weil es um sie geht. Kann man denn, wenn abzusehen ist, dass eine rechtliche Betreuung notwendig sein könnte, das schon früher ins Rollen bringen, den Stein? Weil du ja auch sagst, es dauert 3-4 Monate, bis es dann soweit ist.
Ja, das würde ich unbedingt machen. Also wenn Eltern den Eindruck haben, das Kind ist jetzt 17 oder 17,5 und es geht in Richtung rechtliche Betreuung, dann würde ich mit 17,5 anfangen zu überlegen und dann vielleicht auch schon den Antrag zu stellen. Weil man weiß halt nie, also wenn die Eltern zum Beispiel das Amt nicht übernehmen wollen, dann muss ja auch eine Betreuungsperson gesucht werden. Das ist Aufgabe der Betreuungsbehörden. Und allein diese Suche dauert ja schon etwas länger, weil die Gerichte gerne möchten, dass sich die zu betreuende Person und der mögliche Betreuer im Vorfeld kennenlernen. Das heißt, es muss passen zwischen diesen beiden und dann hat die möglicherweise zu betreuende Person die Möglichkeit zu sagen, mit der Person komme ich nicht klar, ich möchte lieber doch einen Mann oder lieber doch eine Frau, ich möchte jemanden Älteren, jemanden Jüngeren, weil das Gericht ein sehr großes Interesse daran hat, dass es passt zwischen den beiden, dass nicht von Anfang an es da ein Missklang gibt, was die Zusammenarbeit erschwert. Das heißt, dieser Prozess allein des Suchens einer Betreuungsperson, das dauert schon, deswegen würde ich ein halbes Jahr vor der Volljährigkeit durchaus schon beim Gericht vorstellig werden.
Aber wenn ich dann einen Betreuer, eine Betreuerin habe und sich nach einem Jahr rausstellt, irgendwie matcht jetzt gerade gar nicht mehr, was passiert dann?
Ist ganz einfach. Also jeder, der mit dem Thema rechtliche Betreuung zu tun hat, ob als Eltern, ob als Betreuer oder der Betreuer selber, die betroffene Person, können jederzeit völlig unabhängig vom Stand des Prozesses dem Gericht sagen, hier muss was geändert werden. Ich möchte mich um meine gesundheitlichen Dinge jetzt wieder selber kümmern. Ich komme mit dieser Person nicht zurecht, weil ich möchte gerne eine andere Person. Das hat jeder die Möglichkeit, auch wenn Eltern zum Beispiel nicht die rechtlichen Betreuer sind und den Eindruck haben, der, ich sage jetzt mal, Profibetreuer kümmert sich nicht ausreichend, dann sollten sie auf jeden Fall das dem Gericht mitteilen. Und das Gericht wird dann entsprechende Schritte unternehmen und prüfen, ob die Betreuung so bleiben kann. Aber die betroffene Person hat immer die Möglichkeit, jede Veränderung dem Gericht mitzuteilen, die es wünscht. Ob es dann dazu kommt, ist dann wieder Frage, ob das Gericht es macht. Aber eingreifen in den Prozess kann man jederzeit und jeder vor allen Dingen.
Also wenn Eltern sich entschieden haben, die Betreuung zu übernehmen und dann merken nach 2 Jahren, nee, das passt jetzt hier nicht mehr, dann können die auch sagen, stopp, und jetzt soll es doch ein gesetzlicher werden.
Das geht auf jeden Fall. Und ich gehe nochmal darauf ein, wenn Eltern die Betreuung übernehmen, ist es tatsächlich möglich, dass in diesem Fall beide Elternteile die rechtliche Betreuung übernehmen. Es geht grundsätzlich nicht, dass es zwei rechtliche Betreuer für den gleichen Aufgabenbereich bekommt. Das heißt, wenn man einen, ich sage jetzt mal, Profibetreuer hat, dann gibt es auch nur den und möglicherweise einen ehrenamtlichen Betreuer daneben, aber immer mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen. Es kann also nie die Situation eintreten, dass ich einen Profibetreuer habe, der die Finanzen begleitet und die Eltern haben auch die Finanzen. Das funktioniert nicht.
Okay.
Es besteht die Möglichkeit nur in dem Fall, dass beide Elternteile die Betreuung übernehmen, dass die die gemeinsamen gleichen Aufgabenbereiche haben, weil sie als Eltern eben in dem System eine bestimmte und eine besondere Rolle spielen. Da gibt es die Möglichkeiten, dass Eltern, beide Elternteile, sozusagen als rechtliche Betreuer über die gesamten Lebensbereiche des Kindes, des jungen Erwachsenen dann eingesetzt werden.
Das heißt, das ist dann wieder wie in der Kindheit, wenn Mama mir das Geld für den Computer nicht freigeben will, frage ich Papa.
So ist das. Ja. Okay. Und das muss man den Eltern dann auch sagen, dass es dann oftmals wie im richtigen Leben dann dazu kommt, dass man sich dann halt absprechen muss, ja, und gemeinsam Lösungen finden muss, das stimmt.
Okay. Wir sind ja eingestiegen mit diesem 18. Geburtstag, der ja eine große Hürde für viele oder Herausforderung für viele ist. Ich glaube, was wir an dieser Stelle auch nochmal sagen könnten, weil uns ja auch Eltern eben zuhören, die Kinder mit Behinderung haben, aber auch Kinder, die keine Behinderung haben, für die gilt ja eigentlich quasi das Gleiche und man sollte sich da vielleicht auch nochmal etwas überlegen, weil es kann ja auch ein Fall einer vorübergehenden Nichtentscheidungsfähigkeit bei jedem 18-Jährigen eintreffen.
Ja, also kommen wir zurück zum Anfang, zu der Definition.
Ja.
Von den Betreuungsbehörden wird immer empfohlen, dass sich jeder, der 18 wird, überlegt, wie er denn vorgehen will, wenn ihm etwas zustößt. Also wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, wenn man mit dem Motorrad unterwegs ist, wenn man mit dem Reisebus unterwegs ist und man verunfallt und kommt bewusstlos ins Krankenhaus, müssen ja Entscheidungen getroffen werden. Und die betroffene Person kann es dann nicht. Und in Deutschland ist es so, dass die Eltern eines erwachsenen Kindes keine Entscheidung treffen können. Und es kann auch nicht der jeweilige Ehepartner oder andere erwachsene Geschwister Entscheidungen treffen. Das heißt, jeder sollte sich überlegen, ob er Vorkehrungen schafft für den Fall, dass er selber Unterstützung braucht, aber diese nicht selber aktivieren kann. Also klassisches Beispiel ist eben ein Unfall, wenn man bewusstlos ins Krankenhaus kommt und die Ärzte fragen, wie sollen wir denn vorgehen? Was sollen wir an Therapien machen? Was sollen wir an Operationen machen? Jeder weiß, dass er mit einem Narkosearzt ein Narkosegespräch führen muss und unterschreiben muss. Und das kann eine betroffene Person dann eben nicht. Und dafür muss man Vorkehrungen schaffen. Sonst geht man den Weg der rechtlichen Betreuung.
Ganz wichtig, was du da eben auch noch sagst, es gilt nicht nur für erwachsene, ledige Kinder, sondern das gilt eben auch für Ehepartner. Das hätte ich nie gedacht. Ich hätte immer gedacht, dass der Ehepartner immer dem anderen Ehepartner einstehen kann. Ich glaube, es gibt auch seit 2021 so eine kleine Lücke bei der Gesundheitssorge, ne? Sechs Monate oder so.
Ja, es ist keine Lücke, sondern der Gesetzgeber hat eine Möglichkeit geschaffen, weil eben diese Anzahl der rechtlichen Betreuung, die deswegen eingerichtet wurden, weil jemand ins Krankenhaus kommt. Die Zahl hat sehr stark zugenommen. Und da hat der Gesetzgeber nach langen Überlegungen eine Lösung geschaffen. Das ist das sogenannte Ehegatten-Notvertretungsrecht. Das heißt aber schon Ehegatten-Notvertretungsrecht. Das hat mit Eltern-Kind, mit Kind-Eltern nichts zu tun. Und in dem Fall dieser Notvertretung kann der Ehegatte, der ansprechbar ist, im Bereich der Gesundheitssorge für ein halbes Jahr Entscheidung treffen für die Person, die selber nicht entscheiden kann. Das ist die einzige Ausnahme. Das erspart sehr viele kurzfristig und nur kurz einzurichtende rechtlichen Betreuung. Ich würde es aber im Zweifel nicht darauf ankommen lassen, sondern würde mir tatsächlich schon vorher überlegen, wer soll für mich Entscheidung treffen, falls mir was passiert. Und das kann mir mit 18 genauso wie mit 80 passieren.
Ja.
Von daher ist das immer ein Thema, was man bedenken sollte. Und grundsätzlich um eine rechtliche Betreuung. Und man muss ja auch überlegen, wenn ich in die Situation komme und mein Ehepartner soll für mich entscheiden. Das ist ja ein ziemlich großer Druck, der auf dieser Person lastet. Vor allen Dingen, wenn man vorher nicht drüber gesprochen hat, was die betroffene Person eigentlich möchte. Dann sollte man sich überlegen, ob man, und das kann jeder, der 18 wird, eine sogenannte Vorsorgevollmacht erstellen, wo er dann zum Beispiel genau solche Dinge regelt, was wer wann zu tun hat für den Fall, dass die Person selber keine Entscheidung treffen kann.
Ja, okay, das machen wir jetzt.
Ja, da möge sich jeder an seine eigene Nase fassen.
Genau. Also wir haben das tatsächlich sehr häufig, vor allen Dingen bei älteren Ehepaaren, wo jeder Ehepartner selbstverständlich davon ausgeht, dass er Post zum Beispiel öffnen kann. Und es gibt das Postgeheimnis. Und das ist ein extra Aufgabenkreis bei der rechtlichen Betreuung, weil niemand die Erlaubnis hat, Post eines anderen zu öffnen. Und wie will ich für jemanden zum Beispiel gegenüber der Krankenkasse aktiv werden, weil die Person im Krankenhaus liegt, wenn ich die Post nicht öffnen kann? Also das sind so Dinge, da muss man wirklich dran denken. Das ist kompliziert in Deutschland, aber es ist dann dafür auch wieder geregelt. Nur man muss sich darauf vorbereiten und muss entsprechende Schritte vorher getan haben und alles geregelt haben. Das macht es dann denen, die handeln müssen, sehr viel leichter.
Ja, und die haben emotional schon genug zu tun. Mhm.
Das auf jeden Fall. Es ist schwierig genug, wobei wir in Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern feststellen, dass das Ehegattennotvertretungsrecht, was übrigens dann vom Arzt bestätigt wird, da ist das Gericht völlig raus und erspart einem sämtliche Gänge, Anhörungen, was auch immer da notwendig ist, dass die Krankenhäuser das sehr schnell akzeptiert haben, obwohl es zusätzliche Arbeit für sie ist und es auch wirklich gut funktioniert, dieses Instrument.
Mhm. Super. Also Jörg, vielen lieben Dank, auch dass wir diesen Exkurs noch machen konnten. Der gehört ja eben zu handlungsfähigen Familien auch dazu. Also da möge jeder einmal gucken, was hat er denn da schon ausgefüllt und unterschrieben, vielleicht nochmal prüfen. Mhm. Das lohnt sich dann auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Weiter handlungsfähig zu bleiben und auch das Leben zu genießen. Dann hat man das nämlich einmal weggelegt. Das ist auch ganz schön.
In der Tat.
Ja, damit. Also danke, dass du
vielen
da gewesen
Dank,
bist
gerne.
Für
Tschüss.
Das Gespräch. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, euch lieben Dank fürs Zuhören und ganz besonderes Dankeschön an dieser Stelle an die, die Sinnklusion bereits schon bewertet haben. Das ist klasse und Andrea und ich freuen uns über viele weitere schöne Sterne und Punkte, was auch
das
immer eure App
hergibt.
Auf
jeden Fall. Ja. Und wir freuen uns auch über Themenvorschläge und Menschen, die sich melden, weil die mal hier mit uns reden wollen.
Ja.
Das war Sinnklusion, der Schubmann-Podcast für Familien
mit Kindern
mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schubmann.de.